Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. So, seit 5 Minuten ist die Liste da. Die Liste für besonders interessante Bücher dieses Frühjahrs. Die Liste für den Preis der Leipziger Buchmesse. Den Preis oder die Preise gibt's für belletristische Bücher und Sachbücher und auch für Übersetzungen. Verliehen werden die am 27. März bei der Buchmesse dann selbst. Und wer da ausgezeichnet werden könnte für ein neues herausragendes Buch, das besprechen wir gleich hier in der Lesart. Jetzt hat sich hier das Studio sehr gut gefüllt, denn 3 Menschen aus der Bücherredaktion von Deutschlandfunk Kultur sind hier. Wir wollen über die 3 Preise der Leipziger Buchmesse reden. Seit acht Minuten ist die Liste da mit den Nominierten für diese Preise. 15 Nominierte sind das. Und hier im Studio sind jetzt Dorothea Westphal, Miriam C. und Christian Raab-Hansel aus unserer Redaktion. Seid alle herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Was sagt ihr denn erstmal so allgemein zu der Auswahl in euren Bereichen? Miriam, fang doch mal an, bitte.
Also in der Kategorie Belletristik, da ist das jetzt eine Zusammenstellung von 5 Titeln, die habe ich so überhaupt nicht erwartet. Es gibt zwar auf der einen Seite so prominente Namen, die dabei sind, auf die ich vielleicht auch gewettet hätte, aber dafür gibt es auch einige Autorinnen, die überraschen mich total und da bin ich mir, sage ich schon mal vorweg, nicht in jedem Fall so sicher, was die Nominierung angeht, ob die so berechtigt ist.
Mhm. Und Christian, was sagst du?
Ja, im Sachbuch oder Essayistik, die gehört ja auch mit dazu. Da ging es mir in den letzten Jahren oft so, dass ich dachte, ach okay, was ist das denn Lustiges? Interessant. Und in diesem Jahr dachte ich, aha, die versuchen jetzt eine Handschrift hinzukriegen, was in den letzten Jahren nicht unbedingt so der Fall war. Das heißt, das war in den letzten Jahren ja oft so eine wirklich wilde Mischung aus eher subjektiven Aussuchungen, würde ich sagen. Auch tolle Entdeckungen dabei, aber eben nicht so, dass man sagen könnte, die wichtigsten Bücher zu den wichtigsten Themen. Und da scheint die Jury in diesem Jahr, kommen wir nachher noch drauf, scheint ein bisschen was anders machen zu wollen.
Dorothea, bei den Übersetzungen, die hast du dir insbesondere angeguckt. Wie sieht's da aus? Wie ist da dein erster Eindruck?
Also ich finde, es sind alles gute Übersetzungen. Jede muss auf ihre Art und Weise eine ziemliche Herausforderung gewesen sein für die Übersetzerinnen und Übersetzer. Und es wurde übersetzt aus den Sprachen Belarussisch, Polnisch, Italienisch und 2-mal aus dem Englischen. Und ich denke, diese Tatsache reflektiert einfach den Erfolg der englischsprachigen Literatur auf dem Buchmarkt. Und gefreut habe ich mich über einen Klassiker der feministischen Literatur. Der hat durch diese Nominierung die Chance, wiederentdeckt zu werden.
Mhm. Wenn Sie übrigens jetzt Titel vermissen, die Titel kommen alle noch. Wir wollten Sie nur hier am Anfang nicht gleich zuschütten mit zu vielen Namen und Buchtiteln. Jetzt hast Christian, du ja schon gesagt, öfter vermisst sowas wie eine Handschrift bei diesen Auswahllisten für die Preise der Leipziger Buchmesse im Sachbuch. Offenbar gibt es jetzt so eine Handschrift. Finde, ja. Klang bei dir, Miriam, jetzt erstmal nicht so, als du den ersten Blick geäußert hast. Wie ist es mit der Handschrift der Nominiertenliste dieses Jahr?
Ja, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen bemängelt, dass sich die Jury so auf randständige, also ganz ähnlich eigentlich wie Christian im Sachbuch, dass die Jury sich so auf randständige Titel gestürzt hatte und eben gerade auch nicht in der Belletristik auch eben nicht dieses erwartbar Beste Buch gekürt. Die Tendenz sehe ich immer noch jetzt in diesen Nominierten, muss ich sagen. Also es gibt sowas Randständiges, es gibt auch immer noch das formale Experiment, das Sprachspielerische auf dieser Liste. Aber vielleicht auch ähnlich zu Christian würde ich sagen, dieses Jahr gibt es auch so politische Themen. Also es gibt eine jüdische Familiengeschichte, es gibt einen Action-Krimi, der eine kurdische Migrationsgeschichte miterzählt. Es geht in einem Roman um den Klimawandel, also eine deutliche Tendenz in Richtung Politikrelevanz sehe ich schon auch in der Belletristik.
Und wie ist es bei den Übersetzungen, Dorothea?
Ja, finde ich überraschenderweise auch. Also es gibt aktuelle Titel dabei, ziemlich aktuelle sogar. Das gilt zumal für die beiden Übersetzungen aus dem osteuropäischen Sprachraum. Da ist ein sehr ungewöhnliches Buch dabei. Das betrifft zwar den Zweiten Weltkrieg und die Wehrmachtsverbrechen in Belarus, aber im Hinblick auf gegenwärtige Kriege ist es äußerst aktuell. Und ein Buch übersetzt aus dem Polnischen, das die Strukturen eines Terrorregimes offenlegt, erzählt übrigens als Abenteuerroman. Und überrascht war ich, wie aktuell sich eben besagter Klassiker in der neuen Übersetzung liest. Das Buch und eben auch alle anderen sind bereits 2024 erschienen. Man konnte sie also bereits lesen. Und passend zur Klimakrise, also auch aktuell, außerdem ein Roman, der aus ungewöhnlicher Perspektive auf die Verletzlichkeit des Planeten Erde hinweist, nämlich aus dem Weltraum.
Das schauen wir uns also noch genauer an. Wie gesagt, dann kommen die Namen und fangen jetzt erstmal an mit der Belletristik, Miriam. Also du bist nicht so super zufrieden, hast du schon durchblicken lassen. Woran liegt das denn?
Also ich habe schon von den prominenten Autoren gesprochen, die auf der Liste sind. Sage ich mal 2 Namen. Es ist nominiert Christian Kracht mit seinem neuen Roman R. Und da schließe ich mal an den Weltraum an, den Dorothea gerade genannt hat. Das ist nämlich auch ein, ich würde fast sagen, Fantasy-Roman, eine Weltenreise, so ein surrealistischer Traumroman. Erscheint tatsächlich erst nächste Woche. Und Kracht war ja auch schon mit seinem Vorgängerroman nominiert. Also durchaus ein bekannter Autor in Leipzig, genauso wie übrigens Wolf Haas, der Österreicher, der auch jetzt hier in diesem Jahr wieder nominiert ist mit Wackelkontakt, war erst im letzten Jahr auch schon nominiert. Also das sind so die prominentesten beiden Namen. Ich muss aber in beiden Fällen sagen, ich glaube, das sind nicht deren besten Bücher. Also weder von Christian Kracht noch von Wolf Haas. Die hätte ich hier nicht ausgesucht. Also auf die prominenten Namen würde ich bei dieser Zusammenstellung nicht setzen. Interessanter finde ich vielleicht so eine Autorin aus der zweiten Reihe. Christine Bilkau ist auch nominiert mit ihrem Roman Halbinsel. Der erscheint auch erst nächste Woche. Und der entfaltet so anhand von einer Mutter-Tochter-Beziehung nicht nur eben das Thema Fürsorge, erwachsene Kinder haben, sondern es geht eben auch um eine Last, und zwar um die Klimalast, die man so der nächsten Generation aufbürdet. Und das alles ist, wie eben häufig bei Christine Bilkau, eingewoben in so eine mythische nordische Küstenlandschaft. Also da taucht dann auch mal so ein Schimmel auf, der ins Wattenmeer galoppiert. Also keine wahnsinnig neuen Themen bei Christine Bilkau, aber das hat mir durchaus gefallen.
Und was neu ist, ich habe noch vergessen zu sagen, es hat sich ja wirklich auch was verändert beim Auswahlgremium für diese Titel. Ja, denn absolut, ja. Die Jury ist ja fast komplett neu besetzt worden. 7 Leute gehören da dazu. 5 Leute sind neu dabei. Unter anderem jemand auch von Deutschlandfunk Kultur, nämlich Kais Harabi aus unserer Redaktion, ist auch mit dabei in diesem Auswahlgremium in der Jury. Wie ist das denn jetzt, Miriam? Du hast schon gesagt, also eine Trendwende hin zum gegenwärtigen, aktuelleren siehst du auch in der Liste?
Ja, zu solchen politischen Themen, also den Klimawandel jetzt bei Christine Bilkau hatte ich ja schon angesprochen, und dann ist auch nominiert Esther Discherreit mit Ein Haufen Dollarscheine. Das ist ein Roman, der eine jüdische Familiengeschichte erzählt, und zwar sprachlich ganz interessant, genauso verwickelt nämlich und teils auch einfach so unübersichtlich, wie diese Familiengeschichte einfach eben selbst ist. Und natürlich geht es da auch um deutsche Aufarbeitung, also Vergangenheitsbewältigung, die bewältigende Gesellschaft, die uns ja gerade auch aktuell absolut beschäftigt. Und jetzt bei Discherreit geht es ganz konkret um die sogenannte, also in Anführungsstrichen, Wiedergutmachung, um die dann eben die Nachfahren der Shoah-Überlebenden hier in diesem Roman betrogen werden. Und zweiter ganz deutlich politischer Roman ist von Cemile Şahin, Kommando Ajax. Das ist eine migrantisch-kurdische Familiengeschichte, die aber so eingewoben ist in einen Gangster-Krimi, einen Action-Thriller, auch ein ganz prominenter Titel aus dem letzten Sommer, dem letzten Herbst, der da immer so als filmischer Titel gelobt wurde. Ich würde sagen, man liest da bei Şahin einfach stellenweise fast ein Drehbuch. Also das ist rasant, hat auch so Slapstick-Elemente, finde ich aber sprachlich nicht ganz so überzeugend. Also nutzt sich in diesem Drehbuch-Charakter eben doch recht schnell stumpf, muss ich sagen. Also gerade was diese politischen Themen angeht, diese dringlichen Themen, so nennt das Katrin Schumacher, die neue Juryvorsitzende, in ihrem Pressestatement, die finde ich sprachlich unterschiedlich gelungen auf dieser Liste. Nicht alle so ganz plausibel.
Heute Vormittag um 10 Uhr vor 20 Minuten wurde die Liste mit den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse veröffentlicht. Jetzt im Bücherfrühjahr ist das ein sehr wichtiger Preis für die neuen Bücher. Wir haben gerade schon über die Belletristik geredet. Jetzt schauen wir mal auf die Sachbücher mit meinem Kollegen Christian Raab-Hansel. Das ist dein Bereich. Und du hast vorhin schon gesagt, es ist in diesem Jahr eine deutlich politischere Handschrift bei der Liste zu erkennen. Auf welche Themen bezieht sich das denn?
Das springt einen direkt an. Es ist nämlich vor allem ein Thema. Das Thema Krieg, um das wir natürlich in diesen Tagen nicht herumkommen. Gleich 3 der 5 nominierten Bücher handeln vom Krieg, erzählen vom Krieg und tun das aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Das finde ich gelungen, dass das Bücher sind, die einander überhaupt nicht ähneln. Vielleicht auch unterschiedlich gut gelungen, das umsetzen, aber eben sehr verschiedene Bücher zum Krieg. Ganz offensichtlich und am aktuellsten eigentlich ist das Buch Pop-up Propaganda von Irina Rastorgueva. Das ist ein Buch über die Epikrise der russischen Selbstvergiftung. Das ist so eine Collage aus Essays, aus Reportagepassagen. Und vor allem aber aus Lügen, aus Fake News, aus Propaganda, sehr viel Propaganda, die so in dieses Buch eingearbeitet ist. Mein Eindruck ist, sie will uns eigentlich vorführen, denken, wie das funktioniert. So eine vergiftete Melange, sie interessiert sich dafür, wie ja eigentlich gefälschte Wirklichkeit gemacht wird. Und das ist auch kein Wunder. Irina Rastorgeva, die war in Russland Theaterdramaturgin, bis sie 2017 nach Berlin gekommen ist. Und sie hat schon ein Buch darüber geschrieben, wie das funktioniert, wenn eigentlich theatrale Inszenierungen die politische Wirklichkeit ersetzen. Und das Spannende ist eben, dass sie das nicht macht in einem klassisch-analytischen Sachbuch, sondern uns das vorführt, das quasi mit uns als Leserinnen und Lesern so durchexperimentiert, wie funktioniert das. Ich persönlich mag das, ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde es allein deswegen relevant, weil uns jetzt diese russischen Kriegslügen mittlerweile sogar über einen Lautsprecher aus dem Weißen Haus noch wieder erreichen. Also das ist so das ganz aktuellste Buch zum Krieg. Dann gibt es ein historisches Buch, das nominiert ist von Jens Biski. Das handelt von Deutschland in den Jahren 1929 bis 1934. Die Entscheidung heißt das Buch. Und das ist schon vom Tonfall her ein völliger Gegenentwurf. Ganz nüchtern, sachlich, zurückhaltend erzählt. Interessiert sich weniger für die Inszenierung und erzählt eben auch nicht diese Geschichte der scheinbaren historischen Zwangsläufigkeit, so wird ja Weimar oft erzählt, sondern eigentlich vom Gegenteil erzählt es, nämlich davon, welche Handlungsoptionen gab es an den einzelnen Tagen, in den einzelnen Jahren. Das hat mich sehr beeindruckt durch diesen Tonfall, weil sich das Buch jeder platten historischen Analogie zur Gegenwart verweigert und trotzdem sich so immens relevant liest. Ganz, ganz toll. Wir hatten ihn auch im Herbst schon auf der Buchmesse, war er eine Stunde bei uns zu Gast und das fand ich ganz großartig. Und das dritte Buch zum Thema ist wieder ein anderer Ansatz, fasst das Thema Krieg ganz breit auf, ich bin schon fast größenwahnsinnig breit. Ich sag mal den Titel: Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. Oh, muss man sich mal trauen.
Breit, ja.
Auf ein paar hundert Seiten. Also so eine ganz große Kriegserklärernummer, das ist ein Autorentrio, Kai Michel, Harald Meller und Karel van Schaik, die schreiben seit Jahren Bestseller, gemeinsam immer zu so ganz großen Fragen und die bringen da so verschiedene Fachrichtungen zusammen. Also der eine ist Literaturwissenschaftler und Historiker, der andere ist Archäologe, einer ist Zoologe und Verhaltensforscher und die widmen sich eben immer diesen ganz großen Fragen wie eben jetzt hier, warum führen wir eigentlich Krieg, obwohl ihn ja eigentlich niemand will? Und ich finde, das schließt sich auch wieder so ein bisschen dieser Kreis zu der russischen Pop-Up-Propaganda, weil diese Behauptung, man selbst habe ja gar nicht angegriffen, sondern wehre sich nur, das ist halt wirklich auch, lerne ich da auch wieder, so wirklich so eine Menschheitskonstante, die da deutlich wird. Also drei dieser nominierten Sachbücher, bei denen ich finde wirklich, das ist eine ganz klare neue politische Handschrift. Und ich finde, ich habe das vorhin schon angedeutet, das hat sich da wirklich verändert, weil das eben in den Jahren davor oft so randständig war. Und ich glaube, es ist ein bisschen auch die Konkurrenz durch den Deutschen Sachbuchpreis. Den gibt's ja erst seit 2021 und die haben sich sehr schnell etabliert als so eine Must-Read-Liste zu den wichtigen Themen im Jahr. Mhm. Und da schwächelte in meinem Empfinden immer der Leipziger Preis so ein bisschen gegen. Und ich hatte den Eindruck, sie haben die Herausforderung angenommen.
Und jetzt drei Bücher, aber fünf stehen ja auf der Liste und die anderen gehen aber in eine andere Richtung, ist mein Eindruck.
Die gehen in eine andere Richtung tatsächlich, das finde ich persönlich jetzt aber auch wieder sympathisch. Sie kopieren nicht einfach quasi die Handschrift des Deutschen Sachbuchpreises, sondern ergänzen das trotzdem noch um Bücher, die wirklich so den Eigensinn und auch das Literarische feiern. Denn die anderen drei sind unterschiedlich gut geschrieben, würde ich mal sagen, aber hier wird dann eben auch nochmal gefeiert. Das eine Buch ist von Maike Albart, eine Kollegin von uns hier übrigens auch. Die hat ein literarisches Sachbuch über Neapel geschrieben, Bitteres Blau. Das ist ein Buch voller literarischer Bezüge. Die Sprache wechselt auch so je nach Kapitel und Thema. Also Neapel, die ärmste Großstadt Italiens, ja bis heute, in der alles mal so brodelt. Das ist ja fast dieses Metaphorische, ist ja auf so einem vulkanischen Untergrund erbaut. Es geht um Fußball, um den Arbeiterkult, um ein längst geschlossenes Stahlwerk, wo bis heute noch die Bucht das Wasser verseucht ist. Aber nicht zuletzt auch um Neapel als eine Stadt der Aufklärung. Das hat dann vielleicht auch wieder was Politisches in Zeiten von Meloni. Das ist das eine literarische Buch und das andere, da geht es dann wirklich knallhart um Literatur. Im Rilke-Jahr musste das quasi drauf. Sandra Richters Rainer Maria Rilke Biografie, Das offene Leben. Die ist Literaturwissenschaftlerin, die leitet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Die hat damit eigentlich so ein bisschen so ein Heimvorteil. Vor ein paar Jahren haben die nämlich noch so privaten Nachlass erworben. Das ist noch gar nicht alles öffentlich. Das heißt, sie konnte verarbeiten Notizbücher, Briefe und macht daraus so kleine Miniaturen über ihn. Hat ja vielleicht so einen kleinen unfairen Vorteil gegenüber den Konkurrenzbüchern. Oder Miriam, du kennst dich jetzt im belletristischen Bereich mehr aus. Haben die da die richtige Biografie rausgepickt?
Also einmal darf ja jeder im Literatur, ich will Marbach forschen, also da will ich jetzt nicht sagen Heimvorteil, Christian, aber tatsächlich gibt es noch eine zweite große Rilke-Biografie in diesem Jahr, die hat der Germanist Manfred Koch geschrieben. Ich bin jetzt aber ganz glücklich, dass da Sandra Richter jetzt nominiert ist, weil die in ihrer Biografie so ein bisschen mit den gängigen Rilke-Klischees aufräumt. Ne? Der weltfremde, einsame Dichter, sie deckte auf, der war gar nicht so, der hat sich gern mit Leuten umgeben, war politischer Kopf.
Also mehrere Zeitungen am Tag gelesen.
Sie guckt da genau so ein bisschen hinter die Selbstmystifizierung, wo Manfred Koch ein bisschen mehr am Text und im Denken des Dichters bleibt.
Das Schöne am Preis der Leipziger Buchmesse ist, dass dort auch Übersetzungen ausgezeichnet werden, die sonst oft hinten runterfallen bei unseren ganzen Preisverleihungen. Dorothea, wie gesagt, du hast dir das genauer angeschaut und du hast vorhin schon gesagt, dass da ein ungewöhnliches Buch für diese Auszeichnung dabei war. Warum denn welches?
Ja, Feuerdorfer ist deswegen ein ungewöhnliches Buch, weil es eigentlich weder Sachbuch noch Belletristik ist. Mhm. Und weil nicht viele Bücher aus dem Belarussischen ins Deutsche übersetzt werden. Viele Autorinnen und Autoren in Belarus schreiben aus Sicherheitsgründen eher auf Russisch, weil eben das Belarussische mit der Opposition in Verbindung gebracht wird. Und Thomas Weiler, der dieses Buch übersetzt hat, ist wohl einer der besten oder vielleicht sogar der beste Übersetzer aus dem Belarussischen, wurde auch schon vielfach dafür ausgezeichnet. Das Buch ist eine Sammlung von Interviews mit Zeitzeugen und Überlebenden der Wehrmachtsverbrechen deutscher Soldaten in Belarus. Und das ist wirklich äußerst erschütternd zu lesen, denn in Feuerdorfer wird das ganze Ausmaß dieser Verbrechen deutlich. Die betrieben wirklich diese Soldaten eine Politik der verbrannten Erde, das muss man wortwörtlich nehmen. Also sie haben Bewohnerinnen und Bewohner eines Dorfes zusammengetrieben in eine Kirche und diese dann angezündet. Das zweite Buch von Czepan Twardoch, Kälte, aus dem Polnischen übersetzt von Olaf Kühle, er ist Osteuropa-Experte und selbst Autor, hat 2023 ein Buch über Russland geschrieben. Und die Herausforderung hier für ihn war sicherlich, dass in diesem Roman ein Gemisch aus verschiedenen Sprachen, sogar einer fiktiven Sprache vorkommen. Oh. Es ist ein hartes, ein wildes Buch, ungewöhnlich auch, weil es nämlich eine Abenteuergeschichte ist, die zugleich aber viel eben über das sowjetische Terrorregime unter Stalin erzählt und davon, was ein Mensch aushalten muss, wenn er in der Arktis überleben will. Und das dritte Buch, Verena von Koskul, sie erhielt 2022 den deutsch-italienischen Übersetzerpreis, ist also auch eine renommierte Übersetzerin. Sie hat Gianmarco Griffis Die Eisenbahnen Mexikos übersetzt, eine skurrile und auch sehr komische Geschichte. Aus dem Zweiten Weltkrieg, ein junger italienischer Soldat erhält von den Faschisten den Auftrag, einen Eisenbahnplan von Mexiko zu erstellen. Man hofft nämlich, dort eine für den Kriegsausgang entscheidende Wunderwaffe zu finden. Und dieses Buch wurde im italienischen Bücherherbst als Überraschung gefeiert.
Das ist ja auch jetzt auch interessant. Bei Christian waren es 3 Bücher zum Krieg und bei dir im Prinzip auch jetzt 3 übersetzte Bücher, die sich mit den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs in Europa auseinandersetzen, so wie ich es verstanden habe. Jetzt hast du auch gesagt vorhin, dass auch ein wiederentdeckter Klassiker feministischer Literatur dabei ist auf der Liste und eine weitere Übersetzung aus dem Englischen, ja?
Ja, also der Klassiker, das ist das Buch Die Angst vorm Fliegen von Erika Jong, übersetzt von Lilian Peter. Und dieses Buch erschien 1973 in den USA, auf Deutsch dann 1976, war ein Weltbestseller. Wurde aber wegen seiner radikalen Haltung zur weiblichen Sexualität sehr kontrovers diskutiert. Und übrigens nahm man es gerade im deutschsprachigen Raum der Autorin durchaus übel, dass sie männlichen Chauvinismus kritisierte. Und entsprechend abwertend und frauenfeindlich war die Rezeption. Also ich habe mir da nochmal Rezensionen angeschaut von damals. Das ist wirklich unglaublich. Das Buch verschwand auch tatsächlich in der Versenkung. Und das lag auch an der Übersetzung, an der vieles inzwischen deutlich überholt ist. Und es war also höchste Zeit für eine Neuübersetzung. Und mir gefällt, dass Lilian Peter auch den Sprachwitz dieses Buches, die analytische Schärfe und die Ironie herausbringt in ihrer Übersetzung. In dem Buch geht es zwar auch um Sex, ja, aber vor allem um die Selbstfindung einer Frau als Schriftstellerin. Und dann hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Julia Wolf den Roman Umlaufbahnen aus dem Englischen übersetzt. Das ist ein ganz zauberhaftes und besonderes Buch, für das die britische Autorin Samantha Harvey zu Recht mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Sie beschreibt in diesem Buch den Alltag von 6 Astronautinnen aus unterschiedlichen Nationen in einer Raumstation und die kreisen mit 28.000 Kilometern 16 Mal am Tag um die Erde. Und das ist wirklich auch ein poetisches Plädoyer für den Schutz dieser Erde. Denn sie sehen die Schönheit dieser Erde jeden Tag. Und das ist wirklich eine Herausforderung gewesen, dieses Buch nämlich anzuübersetzen. Denn der Text hat etwas Schwebendes, der also sozusagen etwas mit der Schwerelosigkeit zu tun hat, mit der sich die Astronautinnen im Raumschiff bewegen.
Dann danke ich sehr für diese große Aufgabe, 5 Bücher in wenigen Minuten hier vorzustellen. Und jetzt noch eine Herausforderung. Zum Schluss sagt doch jeder von euch bitte noch mal kurz, mit kurzer Begründung, welches Buch kriegt jetzt den Preis der Leipziger Buchmesse? Eurer Vermutung nach, Miriam.
Also wenn du mich gestern gefragt hättest, Frank, hätte ich noch gesagt, Jonas Lüscher oder Christine Wunicke gewinnen den Preis der Leipziger Buchmesse.
Die, aber nicht auf der
Die
Liste
sind
stehen.
Aber nicht nominiert, genau. Dann entscheide ich mich anhand der Liste für Christine Bilkau. Ich glaube, die vereint gut diese politischen Themen, aktuellen Themen, der Klimawandel und trotzdem diese literarische Verwobenheit der Themen und Andeutungsreichtum ihrer mythischen Landschaften.
Christine Bilkau, der Tipp von Miriam. Was ist deiner, Christian, bei den Sachbüchern?
Ja, im Sachbuch, ich hätte in den letzten Jahren zuverlässig daneben gelegen, weil die Jury nie das tat, was ich gedacht hätte. Und auch trotz der neuen Handschrift weiß ich natürlich noch nicht, wie die jetzt wirklich ticken. Ich finde, verdient in jedem Fall, hätte ihn Jens Bisky mit Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934. Das ist einfach glänzend geschrieben und dafür mit einer großen Bedeutung für die Gegenwart, ohne jetzt so ein aktuelles Buch zu sein, dass das irgendwie eine ungünstige Halbwertszeit hätte. Also das wäre mein Tipp.
Und Dorothea, wenn ich dir richtig zugehört habe, muss es entweder werden die Übersetzung von Umlaufbahn von Samantha Harvey oder die Übersetzung aus dem belarussischen Feuerdörfer. War so mein Eindruck.
Ja, du hast mich sehr gut verstanden. Ich tippe auf Julia Wolf tatsächlich, die Umlaufbahn von Samantha Harvey übersetzt hat, weil es da um die Kunst ging, wirklich Poesie und aber auch Wissenschaftliches zusammenzubringen. Denn sie benutzt ja wissenschaftliche Termini. Sie hat, wie man im Nachwort auch lesen kann, bei der NASA viel recherchiert. Und wie sie das macht und dieser Text diese schwebende Leichtigkeit erhält, das fand ich wunderbar.
So, wir haben noch mehr zu bieten als diesen Schnelldurchgang, den wir jetzt haben, denn wir werden hier bei Deutschlandfunk Kultur die 15 Nominierten alle noch genauer vorstellen in längeren Sendungen. Ich sage Ihnen mal kurz die Termine, dafür stehen natürlich dann auch auf unserer Homepage. Am 16. März um 22.03 Uhr, da stellen wir die Übersetzerin vor mit ihren Büchern. Am 22. März 11.05 Uhr, da stellen wir die Sachbücher vor mit ihren Autorinnen und am Ende dann am 23. März, also am Ende dieser kleinen Reihe, 22.03 Uhr, da geht es dann um die Nominierten im Bereich Belletristik. Hier bei mir im Studio waren Dorothea Westphal, Miriam C. und Christian Raab-Hansel für die Übersetzung, die Belletristik, die Sachbücher. Vielen Dank an euch drei.
Dankeschön.
Gerne.
Gestern haben in Berlin Schriftsteller protestiert gegen die Verhaftung eines ihrer Kollegen, der algerische Schriftsteller Boualem Sansal. Der wurde im vergangenen November am Flughafen von Algier verhaftet und seitdem wird er in dem Land gefangen gehalten. Die Schriftstellerorganisation Pen Berlin hat schon mehrfach die sofortige Freilassung von Boualem Sansal gefordert. Und gestern hat der Pen Berlin einen Auftritt des Landes Algerien genutzt, um dort öffentlich zu protestieren, nämlich am algerischen Stand bei der großen Tourismusmesse ITB Berlin. Unter anderem waren dort Thea Dorn und Daniel Kehlmann dabei, also sehr prominente Stimmen der deutschen Literatur. Und mein Kollege Dieter Nürnberger hat diesen Pen-Protest für uns beobachtet.
Solidarität mit einer literarischen Stimme, die im Moment verstummt ist. Solidarität mit Boualem Sansal, dem bekannten algerisch-französischen Schriftsteller, der derzeit im Gefängnis sitzt. Es ist ein kleiner Protest auf der weltgrößten Reisemesse, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, am Stand von Algerien. Lautstark protestieren rund ein Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Autorenvereinigung Pen Berlin, dort, wo sonst Urlaubsträume verkauft werden. Thea Dorn, die bekannte Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin, hat sich ebenfalls eingereiht. Solidarität mit Boualem Sansal.
Er ist mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. 2084 ist ein großartiger Roman, eine Variation auf die Orwellsche Dystopie. Er verbindet die seltenen Fähigkeiten, ein unfassbarer Sturschädel zu sein. Und gleichzeitig ist er aber auch sehr zart. Er hat feste Überzeugung, er geht ja dem algerischen Staat seit Jahrzehnten auf die Nerven.
Die Protestierenden tragen weiße T-Shirts mit dem Konterfei des verhafteten Kollegen. Hashtag Free Sansal steht darauf. Die Nachrichtenlage ist spärlich, sagt der Berliner Autor Florian Werner. Er ist beunruhigt.
Er war in einem Gefängniskrankenhaus, weil er an Krebs erkrankt ist. Seinem Anwalt wird der Zutritt verwehrt. Unter anderem wird das auch begründet damit, dass er ein jüdischer Anwalt ist. Man weiß nur, dass sein Zustand sehr kritisch ist und dass er jetzt seit einigen Tagen im Hungerstreik ist.
PEN Berlin fordert die sofortige Freilassung des inhaftierten Schriftstellers, der zu den bekanntesten seines Landes zählt. Einer, der immer wieder auch öffentlich vor einem politischen Islam gewarnt hat. Für Daniel Kehlmann, einem der erfolgreichsten Romanautoren im deutschsprachigen Raum, ist Solidarität selbstverständlich.
Selbst wenn er ein unwichtiger und unbekannter Schriftsteller wäre, wäre der Skandal genauso groß. Aber da er bekannt ist, ist es natürlich so, dass es uns alle besonders schnell ergriffen hat, weil wir ihn kennen, wir von seiner Arbeit wissen und wir sagen, das darf ja nicht wahr sein.
Boualem Sansal ist 75. Kommentare der regierungsnahen algerischen Presse lassen vermuten, dass dem Schriftsteller Äußerungen zur algerischen Geschichte zur Last gelegt werden. Daniel Kehlmann spricht von einem harmlosen Satz mit bösen Folgen.
Der harmlose Satz war der, dass seiner Meinung nach die Westsahara traditionell eher zu Marokko gehört als zu Algerien. Für einen solchen Satz eigentlich eine Interpretation historischer Verhältnisse, wo man nun eine Diskussion führen könnte, wenn man Lust hat, wurde er wegen Hochverrates verhaftet und es dauerte eine Weile, bis man überhaupt erfuhr, dass er im Gefängnis war.
Die Demonstrierenden lassen den Inhaftierten auch zu Wort kommen, über einen kleinen Lautsprecher, Texte eines stets Unbequemen.
Ich weiß nicht, wer das so gewollt hat, das Schicksal, die Geschichte, sein Volk. Ich würde eher sagen, seine politischen Führer, die zu allem fähig sind. Mein Land ist eine Summe unauflöslicher Paradoxien, von denen die meisten tödlich sind.
Ein Protest, der Aufmerksamkeit hervorruft, aber auch aneckt. Einige Besucher der Tourismusbörse bleiben stehen. Sie filmen mit dem Smartphone, während eine Mitarbeiterin am algerischen Messestand empört die Demonstrierenden zurückweist.
Here it's my job, it's my money, it's not the government, it's not cool, very not cool.
Gekommen ist doch einer, der Unterdrückung am eigenen Leib erfahren hat, Can Dündar. Der türkische Journalist und Buchautor wurde 2015 wegen Spionage angeklagt und festgenommen.
Sogar seiner Frau ist es nicht erlaubt, ihn zu sehen. Ich selbst war ja auch in türkischer Haft, aber damals durften wir unsere Anwälte sehen und wir wurden medizinisch behandelt. Aber unter diesen Umständen, das ist sehr gefährlich.
Bereits im Dezember initiierte der Börsenverein des deutschen Buchhandels einen Appell für seinen Preisträger des Jahres 2011, unterschrieben unter anderem von Literaturnobelpreisträgerinnen wie Hertha Müller und Elfriede Jelinek. Hoffnung, dass Boualem Sansal bald freikommt. Und auch PEN Berlin will mehr öffentlichen Druck und wachsende Solidarität erreichen, so Sprecherin Thea Dorn.
Es gibt ja auch am Freitag noch eine Solidaritätslesung und ich glaube schon, dass es auch leichter wird, mit der Politik zu reden, wenn der Eindruck entstanden ist, dass es eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erstmal für den Fall gibt und nicht nur ein rein marginales Interesse.
Thea Dorn, die Sprecherin des PEN Berlin, zu ihrem Protest gestern gegen die Verhaftung von Boualem Sansal in Algerien bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja gerade weltpolitisch viel Grund zu Niedergeschlagenheit, Trauer, Pessimismus. Vielleicht kommt da ein Buch des britischen Wissenschaftspublizisten Sumit Paul Chaudhry gerade recht, denn dieses Buch heißt The Bright Side, eine optimistische Geschichte der Menschheit. Dieses Buch hat unser Kritiker Marco Martin gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Dieses Buch beginnt mit einem sehr überraschenden, schockierenden Satz, nämlich Sumit Paul Chaudhry schreibt da: Zum Optimisten wurde ich in der Nacht, als meine Frau starb. Ja, haben Sie da den Autor, den Glauben an diesen Autor gleich verloren bei dem Satz oder hat er eine gute Begründung dafür?
Er hat eine gute Begründung und wie es so oft ist, ehe man mit dem Lesen beginnt, schaut man ja ein bisschen quer vorher und guckt sich die Biografie an und immerhin war das der langjährige Chefredakteur des angesehenen New Scientist. Und dieses Buch ist schon beim ersten Hereinblättern, umso mehr dann beim aufmerksamen Lesen, alles andere als ein läppischer Do-it-yourself-Ratgeber, der sagt, es wird schon immer gut gehen und es kommt allein auf die gute Laune an. Das geht schon sehr tiefer. Es ist eigentlich ausgehend philosophisch gesprochen vom Schlechten,
vom Pessimismus und dann die Frage nach Handlungsoptionen. Und das ist ein aktiver und ich würde sogar sagen sehr strenger Optimismusbegriff, der hier dann Gestalt annimmt in diesem Buch.
Und wo holt er den her? Bei welchen Überlegungen oder bei welchen Personen?
Also er hat Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel eine 1915 in der Antarktis gestrandete Forschergruppe, die alle überlebt haben, wieder alle Wahrscheinlichkeit, weil sie daran geglaubt haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie durchkommen. Das zweite Beispiel ist die berühmte Helen Keller, die seit Kindheitstagen nicht hören und nicht sehen konnte und 1903 ein Essay geschrieben hat mit dem Titel Optimismus. Und dieses Buch jetzt ist eine Hommage an Helen Keller, die im wahrsten Sinne aus der Dunkelheit kommt und aber nicht in der Dunkelheit verblieben ist, sondern mit Willenskraft, aber auch mit einer fast schon mathematischen Prognosefähigkeit sich angeschaut hat, gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist der Prozentsatz? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre? Und es dann trotzdem zu versuchen. Also er geht mit verschiedenen Mitteln der Philosophie, des Erinnerns, des autobiografischen Erinnerns, des historischen Erinnerungs und natürlich auch mit der Prognose an dieses Thema heran.
Und das sind jetzt zwei beeindruckende Beispiele, aber aus der Geschichte. Findet er auch näher heran an unserer Gegenwart Beispiele oder Gründe für seinen Optimismus?
Ja, also er geht auf die Prognose und auf die Statistik. Und es ist natürlich Tatsache, dass es noch nie so wenig Kriege gegeben hat, noch nie so wenig Kindersterblichkeit, noch nie so wenig Armut, noch nie so wenig Analphabetismus und Seuchen und aber gleichzeitig noch nie so eine Gefahr der Klimaerwärmung in der Neuzeit natürlich, die das Erreichte wieder zunichte zu machen droht und davon geht er aus.
Da hat man ja einen ganz anderen Eindruck, zumal was die Kriege angeht, wenn man jetzt täglich die Nachrichtenlage verfolgt. Aber er kann das statistisch unterfüttern,
Er kann das statistisch unterfüttern, ist aber jetzt nicht so ein bornierter Statistiker, der sagt, guckt euch doch die Zahlen an, alles wird gut. Er sagt, wir müssen die Zahlen auch ins Verhältnis setzen zu unseren Gefühlen. Und wir dürfen uns aber weder von den Zahlen einlullen lassen, noch von unseren Gefühlen, die eher das Schreckliche sehen, deprimieren lassen, sondern wir müssen einen rationalen Mittelweg finden und der Mittelweg ist der des Handelns und zwar des konkreten Handelns, nicht des Schwadronierens, alles wird sich ändern, alles wird sich verbessern. Deshalb ist er auch sehr skeptisch gegenüber Greta Thunberg. Er sagt, angesichts der Menschheitsaufgabe, die vor uns steht und angesichts dessen, was uns droht, aber auch angesichts dessen, was mit Solar- und Windenergieentwicklung schon geleistet wurde, war er sehr enttäuscht, dass Greta Thunberg dann oftmals es bei Phrasen belässt. Und da will der strenge Optimist natürlich mehr Butter bei die Fische.
Jetzt muss ich zugeben, dass ich immer noch an diesem Eingangssatz hänge, den Sie noch nicht richtig aufgeklärt haben. Dieser Satz zum Optimisten wurde ich in der Nacht, als meine Frau starb. Vielleicht können Sie die Aufklärung noch nachliefern und gleichzeitig sagen, ob er eigentlich das ganze Buch hindurch so pointiert schreibt wie in diesem ersten Satz.
Er sieht das als ein Erbe seiner Frau, die gekämpft hat gegen den Krebs und verloren hat. Und er sagt, wenn der liebste Mensch auf Erden so gekämpft hat, obwohl am Schluss dann der Tod stand, hat er als der Überlebende nicht das Recht, sich in Pessimismus zu suhlen. Er sagt, Trauer ist natürlich das eine, aber Pessimismus ist dann etwas, was auch andere ansteckt. Und er sagt, dazu habe ich kein Recht, wenn meine Frau lebenslang das Beispiel geliefert hat, mit ihrem Mut auch andere zu ermutigen. Also es ist kein plumpes Leben geht ja weiter. Das ist es nicht. Und deshalb ist dieser mit Aplomb geschriebene Anfang des Buches zieht sich jetzt nicht durch das ganze Buch. Also es ist, wie gesagt, keine gut gelaunte Fibel, wo ein erbauliches Bildchen an das andere gepappt wird, sondern es geht schon um die Analyse, aber getragen von der positiven Energie eines Verfassers.
Also ein rundherum begeisterndes Buch oder gibt es Einschränkungen?
Es gibt dann am Schluss doch Einschränkungen, wenn er in das Wir geht und sagt, also wir können etwas verändern und wir können ganz konkret etwas tun. Da frage ich mich doch, wer ist dieses Wir? Sind wir alle die Guten? Gibt es keine egoistischen Einzelinteressen, keine Lobbyinteressen, keine Länder, keine Politiker, die das Negative wollen. Und da gerät er ein bisschen in die Falle des apolitischen Idealismus. Und der Pessimist würde sagen, naja, das war ja zu erwarten. Und der Optimist würde sagen, trotzdem gut, dass er uns diese Energie mit auf den Weg gegeben hat.
Mit seinem Buch The Bright Side, eine optimistische Geschichte der Menschheit von Sumit Paul Chaudhary. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirtensohn. Im Kiona Verlag ist es erschienen mit 380 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Marco Martin.